Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 573. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Dennis.
Ja, servus, hallo.
Und die Patricia.
Hallo.
Der Rest ist entschuldigt, weil wegen Urlaub, Arbeit, dies, das, Ananas. Und vielleicht wollen sie auch einfach nur nicht gegen die über das Bayern-Spiel und die vier Tore reden. Mal gucken. Wir werden gleich mal testen, wie groß die Erinnerungslücken vielleicht schon heute bei dem einen oder anderen zu diesem Spiel sind. Bevor wir das aber tun, natürlich wie immer am Anfang einer jeden Sendung der Hinweis, dass ihr uns unterstützen könnt. Dazu geht ihr auf eintracht-podcast.de, da gibt es eine Supportseite und da findet ihr Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Einerseits finanziell, damit wir hier die Technik am Laufen halten können und so weiter und so fort, aber auch in Form von Weiterempfehlungen, Bewertungen etc. Ja, schaut doch mal auf der Seite vorbei, findet ihr alle Informationen dazu. So, und jetzt lasst uns doch über dieses gar wundervolle Spiel am vergangenen Wochenende, Sonntagabend, 17.30 Uhr, war Anstoß in München und dann irgendwann so 19.20 Uhr war dann Abpfiff. Die Eintracht hatte dann am Ende des Tages 0 Tore auf ihrem Konto, dafür hatten die Bayern 4 Tore auf ihrer Seite. Und wenn man so im Nachhinein die verschiedensten Berichterstattungen liest, dann war das, ja, die einen sagen, die Eintracht war sehr schwach, die anderen sagen, die Bayern waren sehr stark. In welche Richtung ist denn da so eure Tendenz? Lag es eher daran, dass die Bayern die große Übermacht waren oder lag es eher daran, wie man ja auch an vielen Stellen lesen konnte, dass wir sehr stark den Spielbetrieb eingestellt haben? Dennis, wie ist denn so dein Blick rückwirkend auf dieses Spiel?
Die Wahrheit liegt auch da in der Mitte, muss man wirklich sagen. Also
klassische
die Bayern,
Antwort, es kommt drauf an.
Es kommt drauf an, genau. Nein, wir haben das ja wirklich so die ersten 10 Minuten ganz ordentlich gemacht, sind dann aber komplett aus diesem Spiel eigentlich ausgestiegen. Kein aktives, gutes Anlaufen mehr, kein Druck, kein, ja, ich nenne es jetzt mal wirklich frühes Stören mehr, und das ist natürlich dann ein Killer. Dann kommen die Bayern ins Laufen und dann war das relativ leichtes Spiel. Musst auch sagen, dass du ja sehr, sehr lange dann doch noch das 0-0 gehalten hattest. Da waren ja Szenen dabei, auf der Linie geklärt oder auch wirklich schwach vergebene Chancen von den Bayern. Und ja, dann war es folgerichtig, dass wir im Endeffekt dann das Tor auch noch bekommen haben. Natürlich auch zu einer Unzeit in der Nachspielzeit von der ersten Halbzeit ja. Und in der zweiten Halbzeit ging es dann gerade so weiter. Kam es gar nicht in den Spielfluss mehr rein. Die Situation, die du dir wirklich erspielt hattest, muss man sagen, da sind die Bayern dann halt auch stark genug gewesen, um eben Winkel zu verkürzen oder dann auch den Raum so eng zu machen. Da waren wir einfach überfordert an dem Spieltag. Muss man ganz offen sagen, das ist ein definitiv verdienter Sieg gewesen für die Bayern. Ich glaube, da braucht man nicht drüber zu streiten. Das Einzige, was mich dann so ein bisschen gestört hat, war, dass du wirklich überhaupt nicht mehr zurück ins Spiel gefunden hast. Eine Szene erinnere ich mich noch dran, dass Skiri hatte so einen Ball vertändelt. Den hat
wo
dann,
er zurückläuft.
Genau, Sané hat ihn, glaube ich, abgenommen, den Ball, und hat zum Glück dann nicht getroffen gehabt. Ja. Aber das ist so bezeichnend. Das ist so, der Kopf war nicht dann nicht so mehr so hundertprozentig dabei. Und auch meiner Meinung nach, ich weiß nicht, inwieweit ihr da auch was zu sagen könnt, aber Usun war ja erste Halbzeit gesetzter Mann und war da noch ein Lichtblick für mich, wurde dann gegen Wahi ausgetauscht zur Hälfte. Mhm. Fand ich eher seltsam, weil das war für mich noch so einer der Aktivposten vorne. Und ja, du hast im Spiel auch angemerkt, dass so ein Koordinator wie ein Götze einfach gefehlt hat, der ja mit Grippe bzw. grippalen Infekt angeschlagen war und dann noch zusätzlich du das Problem hattest, dass ja auf der Sechsen Heulund auch nicht so richtig bei dem Spiel, der war auch überfordert mit der Situation. Es war im Großen und Ganzen war es leider, sind wir gar nicht ins Spiel gekommen, haben einfach mal eine schöne Klatsche mit 4-0 bekommen. Ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Ärgerlich, dass natürlich dann auch noch Tuta 5. Gelbe bekommen hat, was, glaube ich, oder?
Ja,
ich
glaub,
die 10. Gelbe.
Nee, die 5.
Also auf jeden Fall, jetzt auch noch gesperrt ist. Unnötig, blöd, ärgerlich, aber ja, das sind so einige Punkte. Aber wie ist es denn bei dir, Patricia? Kannst du, was du gesehen hast, auch dann die klar, hast du gleiche Meinung oder hast du noch mehr Lichtblicke gesehen?
Nee, also der Lichtblick für mich ist, dass ich das jetzt eigentlich relativ schnell abhaken und verarbeiten konnte. Also ich habe so das Gefühl, ich bin jetzt nicht mal irgendwie besonders sauer oder enttäuscht, weil ehrlich gesagt ist man ja schon damit reingegangen, dass man wahrscheinlich gegen die Bayern nicht viel holen wird. Außer man erwischt einen sehr guten Tag und den hat man eben nicht erwischt. Also so ehrlich muss man sein. Ich finde auch, es ist vollkommen verdient. In der Höhe vielleicht sogar auch. Also ich habe mir, also vorher hatte ich noch gedacht, boah, so ein 4-0 ist schon sehr hart. Vielleicht hätten es auch 2 oder 3 Gegentore getan, aber jetzt ist es halt so. Ja, also ich finde, ehrlich gesagt, wenn man die Highlights gesehen hat, hat man fast schon alles gesehen, was man von diesem Spiel sehen musste. Also wie Dennis gesagt hat, die ersten 10 Minuten vielleicht waren das, wo man noch so ein bisschen Hoffnung hatte, dass das in eine richtige Richtung gehen kann, das Spiel. Also man hatte ja diese Ekitike-Chance, die auch gut und gerne hätte reingehen können. Vielleicht hätten wir ein anderes Spiel gehabt. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall hätte man da vielleicht nochmal einen anderen Spirit im Spiel gehabt. Uzun fand ich auch eigentlich echt erfrischend. Er hat es zumindest versucht, aufs Tor geschossen und ja auch ein paar Möglichkeiten gehabt. Und ich glaube, gegen die Bayern muss halt dann eins dieser, ja, dieser Möglichkeiten, eine muss halt sitzen, damit du da in das Spiel findest. Und wenn du dann keinen machst, weil du bekommst gegen die Bayern jetzt auch nicht 7000 Chancen, das war ja eigentlich auch schon abzusehen, dann wird es halt schwierig. Ich glaube, Topmöller hat selbst gesagt nach dem Spiel, es war so ein Ding von, dass man da mit Pressing rangegangen ist an die Sache. Und wenn man dann aber einen Ball gewonnen hat und den halt wieder sehr, sehr schnell verloren hat, dass du dann ja schon wieder pressen musst und dass das dann enorm Energie raubt. Ja. Und ich finde, das beschreibt es eigentlich auch schon ganz gut. Also man hatte so das Gefühl, irgendwann ist man da auch nur noch gegen angelaufen, hinterhergelaufen und konnte dann nicht mehr. Und die Bayern haben halt ihr Spiel gespielt. Und ich finde, die haben es halt gut gemacht, natürlich. Und dann hat man natürlich noch so einen Spieler wie Musiala. Sein Tor war halt auch einfach krass, muss man sagen, wie es ist. Das ist auch, da bin ich nicht mal sauer, wenn du so ein Tor kassierst, weil natürlich war das jetzt nicht optimal verteidigt. Aber das ist halt auch ein Weltklasse-Spieler. Das passiert halt mal, dass der dir die Abwehr austribbelt. Und,
ja, aber kann, nee, da, also da kann ich dich jetzt nicht weiter reden lassen. Also klar ist Musiala ein Weltklasse-Spieler, aber ganz ehrlich, da sind, je nachdem, wie du drauf guckst, 5 bis 6 Gegenspieler drumherum. Der fällt
sag
sogar
ich ja,
noch,
es war nicht gut verteidigt, aber es passiert.
Das war
halt
überhaupt nicht verteidigt. Der fällt noch aufs Maul, muss danach ausgewechselt werden, weil er so blöd aufs Knie fällt. Und da geht ja keiner in den Zweikampf. Die leifen einfach nur mit und auf einer Distanz von 1,5 Metern beobachten die, wie der mit dem Ball da jongliert.
Ich glaube, die kamen gar nicht erst in den Zweikampf. Der hat halt schon seine Wackler links, rechts gemacht, da war er schon vorbei. Also das ist ein bisschen, also ich glaube, es ist auch einfach nicht so leicht.
Da hat auch nicht mal einer versucht.
Im Endeffekt, ich glaube, Christensen hat es versucht. Und ich glaube, ich weiß nicht, wer noch dabei war, der hat es so mäßig versucht. Kam aber nicht dazu. Ich glaube, Christensen hat Musiala dann im Endeffekt auch noch zum Fall gebracht, aber der ist halt ultra schnell wieder auf den Beinen gewesen. Das ist auch das, wo ich sage, boah, dass der noch hinfällt, sich dann nochmal den Ball nehmen kann und das Tor macht. Da habe ich mir schon gedacht, ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das war dann auch zu einem Zeitpunkt im Spiel, wo man, also ich hatte das Gefühl, das war schon aufgegeben und das ist nicht gut.
Nee.
Das ist auch nicht, natürlich nehme ich das mit und sage, das ist nicht gut, dass man da an irgendeinem Punkt in diesem Spiel aufgegeben hat. Aber ich glaube, es war halt so. Ich glaube, da hat man gemerkt, die Kräfte sind einfach nicht da, das wird heute nichts. Und ich glaube, da war man auch nicht mehr mit 100% drin, was es nicht entschuldigen soll, aber
es war auch schon 80. Minute plus, dann der vorher auch schon die Situation gehabt. Ich glaube, auch so ein Genickbruch war dann nochmal dieses, ich sag mal, Slapsticks-Tor zum 2-0, wo du ja auch gemerkt hast, dass Trapp sich so ein bisschen verschätzt beim Rausgehen, beim Eckball und der Ball dann von Christensen, Ito eigentlich auf dem Fuß fällt, der nur noch reinschieben muss. Das ist halt, da siehst du aber, was alles dazugehört. Und ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall, Patrizia, dass klar ist die Klasse von einem Musiala, der das Tempo mitnimmt aus der eigenen Hälfte, da durchzieht und auch schon sieht, antizipiert. Aber da genau das ist eigentlich das, was ich auch ein bisschen kritisieren muss, dass du es da dann natürlich mit, wie René es auch schon gesagt, 5, 6 Leuten nicht hinbekommst, den Ball zumindest so weit zu klären, dass, wenn Musiala sogar auf dem Boden liegt, ihn sich dann selbst wieder nehmen kann und dann aufs Tor zu ziehen und dann auch noch das Tor zu erzielen, das ist natürlich schon eine bittere Nummer, die ja, aber das auch alles beschreibt. Ne?
Du hättest ja auch genügend Leute gehabt, um im Zweifelsfall dich halt einfach so zu positionieren, dass er zwar schießen kann, aber halt einfach der Ball nicht so direkt irgendwie aufs Tor kommt oder irgendwas.
Ja, da sind die ganz komisch weggelaufen. gelaufen. Also irgendwie war das, als er gefallen ist, stand dann niemand mehr bei ihm und die allermeisten waren sogar mit dem Rücken zu ihm. Also ich glaube, die sind so an ihm vorbeigesaust und dachten vielleicht dann, ne, er läuft weiter oder die können sich, weiß ich nicht, was sie sich gedacht haben. Aber auf jeden Fall, ich hatte es mir nämlich auch angeguckt, weil ich habe es extra nochmal in der Wiederholung, in den Highlights angeschaut, weil ich sehen wollte, wie kann es sein, dass der aufsteht und nochmal schießt? Weil das war das, was mich wirklich, wo ich mich gefragt habe, okay, das Dribbling ist das eine, aber dieses Hinfallen und Aufstehen und das Tor machen ist die andere Geschichte.
Ja.
Und dann war das irgendwie eine ganz, ganz komische Anordnung. Die waren wie so in so einem Kreis um ihn angeordnet, aber keiner stand direkt bei ihm so richtig. Und irgendwie, ja, die waren irgendwie mit dem Rücken zum Ball positioniert und konnten dann irgendwie nur noch zugucken. Ich meine, er ist wirklich ultraschnell aufgestanden und der Ball ist auch...
Der ist ihm auch
ziemlich nah an seinem
Bein
gewesen, genau. Aber trotzdem, also war schon sehr unglücklich dann. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt dann auch beim, es war Stand 2-0, das war dann das 3-0 in der 80. Ich glaube, da hast du allerspätestens gesagt, okay, das wird auch nicht mal mehr mit Glücken unentschieden, das Ding ist. Aber ich habe das Gefühl, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon als Zuschauer gesagt, auch schon beim 2-0, dass das wird nichts. Man hatte halt nicht das Gefühl, dass da irgendwas von der Eintracht kommt, was sie entgegenzusetzen haben. Weil bis auf wirklich die Aktion in der ersten Halbzeit, wo es noch ein paar gab, wo man dachte, okay, vielleicht mit einem Konter, vielleicht, ne, das, was du halt gegen die Bayern eigentlich spielst, dass du da keinen Ballbesitz hast von 70%, sondern das eher umgekehrt ist, klar. Aber nee, also in der zweiten Halbzeit habe ich das Gefühl, da kam halt wirklich gar nichts mehr nach vorne. Und du hattest auch zu keiner Zeit das Gefühl, dass die Eintracht irgendwie Gefahr ausgestrahlt hat. Also das, ich glaube, deswegen konnte ich damit auch schnell abschließen, weil ich zu keiner Zeit mehr die Hoffnung hatte, dass es noch irgendwas wird.
So ist das leider, ja.
Wie muss man denn jetzt rückwirkend dieses Spiel bewerten? Da gehen ja meiner Meinung nach auch so ein bisschen die Tendenzen auseinander. Also muss man das jetzt überhaupt hochgewichten, weil man sich halt eben, wie du es gerade eben so schön ein bisschen beschrieben hast, Patricia, da eigentlich relativ früh gemerkt hat, dass man da irgendwie die Kräfte nicht reichen und man da vielleicht auch irgendwie sich zu früh aufgegeben hat. Oder ist es jetzt einfach so, naja, gut, gegen die Bayern, das ist so das eine Spiel, was irgendwie drin war. Ja, 4 Tore waren vielleicht irgendwie zu viel. Und ne, man muss ja auch dazu sagen, dass Toppmüller durchaus offensiv aufgestellt hat. Also da war ja auch ein gewisses Risiko dabei. Und man sagt halt von wegen, naja gut, ist halt jetzt das eine Spiel, das war zu erwarten. Mund abputzen weiter. Oder muss man das jetzt irgendwie sehr kritisch sehen? Wie würdet ihr das denn sehen? Oder wie ist das so in eurer Einordnung? Bei Patrizia habe ich so das Gefühl, es ist eher so, ja, war halt wie erwartet und das war es dann auch schon.
Es ist eine Mischung, ehrlich gesagt. Also es ist, ich finde natürlich, klar, gegen die Bayern kannst du verlieren und das war auch an dem Spieltag jetzt eine Klasse besser. Das muss man sich dann eingestehen und dann ist es auch in Ordnung. Ich finde aber trotzdem, es gibt Dinge, die man noch kritisieren kann und die man auch aus diesem Spiel mitnehmen kann. Also ich sehe es jetzt nicht so, dass man sagt, ja, ach, die Bayern, das war ja klar, dass man verliert und ist jetzt auch egal. So ist es nicht, weil es ist jetzt auch nicht das einzige Spiel, in dem das so war. Also man hat ja jetzt, man war jetzt auch nicht nur gegen die Bayern zum Teil ein bisschen ungefährlich. Also ich hatte das Gefühl, diese Durchschlagskraft hat ja auch schon in anderen Spielen zuletzt so ein bisschen gefehlt ab und an. Dass es jetzt so, dass man jetzt gar nicht zum Zug kam, war jetzt vielleicht nicht so, aber das lag dann eventuell auch an der Qualität des Gegners, ne? Und ich finde, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Man kann auch mitnehmen, dass die Abwehr zuletzt ein bisschen wackelig war oder auch in dem Spiel, dass es einfach nicht sortiert war. Man muss sicherlich auch kritisieren, dass Kevin Trapp seine Wackler drin hatte. Und da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits denke ich mir, immerhin war es jetzt in dem Spiel, weil da war auch offensiv nichts zu holen. Und dann patzt er von mir aus lieber in diesem Spiel als in irgendeinem anderen, wo es uns dann wirklich Punkte kostet. Weil ich glaube nicht, dass das Spiel verloren ging, weil Kevin Trapp daneben gefaustet hat, ehrlich gesagt. Gleichzeitig ist es aber auch so ein bisschen, der hatte ja schon mal seine Phase, wo er ziemlich unsicher war. Dann hat er sich ein bisschen gefangen, fand ich zuletzt. Und es war eigentlich wieder in Ordnung. Und jetzt waren da halt wieder so ein bisschen, ja, diese Wackler mit drin. Es ist wieder eine Diskussion aufgekeimt so ein bisschen. Und da frage ich mich, war das jetzt ein Ausrutscher? Und das hoffe ich. Oder ist das jetzt ein Problem, was sich vielleicht doch auch weiter durch die Spiele zieht? Und dann muss man halt wirklich überlegen, ja, wie viel kann man sich da leisten? Weil es ist ja, wir wissen ja auch durchtrapp zum Teil, wie wichtig es ist, einen guten Rückhalt zu haben und wie dir das auch Spiele zum Teil sichern kann oder auch Punkte sichern kann. Und ich finde, da kommt es jetzt so ein bisschen drauf an, wie sich das weiterentwickelt. Aber für den Moment bin ich froh, dass es jetzt erstmal gegen die Bayern war, in einem Spiel, wo meiner Meinung nach nicht so viel zu holen war. Und ja, dann lieber da als meinetwegen gegen, keine Ahnung, irgendein anderes Team, wo man noch eine Chance hat und wo es dann Augsburg, ein enges Spiel ist. Und da, ja, meinetwegen, Augsburg zum Beispiel. Oder wo du halt wirklich sagst, boah, das hätte ein Unentschieden werden können, boah, das hätte ein Sieg werden können, aber da waren zwei Patzer drin und dann, ja, ne, hast du das Spiel dadurch verloren. Das ist dann halt deutlich ärgerlicher.
Diese Trapp-Thematik würde ich gerne nochmal kurz aufgreifen, weil da habe ich mir auch die Frage gestellt. Da habe ich auch gesehen, dass diese Diskussion jetzt irgendwie heute hochkam. Und Dennis, du erinnerst dich vielleicht noch, wir hatten vor ein paar Folgen ja die Diskussion auch schon mal mit Alex.
Ja.
Und ja, ich kann jetzt erstmal akzeptieren, dass man diese Diskussion jetzt, dass man vielleicht diese Feststellung jetzt, wie Patricia sie ja auch hatte, zu sagen, naja, das hatten wir in der Vergangenheit schon mal, aber ich stelle mir dann auch die Frage, was will man denn an dieser Situation jetzt ändern? Also welche Möglichkeiten hätte man da jetzt an dieser Stelle? Macht diese Diskussion jetzt und hier und heute überhaupt Sinn? Also da hadere ich noch so ein bisschen mit mir. Dennis, wie würdest du das denn irgendwie einschätzen?
Nee, ja, definitiv bringt das momentan gar nichts. Es ist wichtig, dass Patricia es auch anspricht, denn es ist eine Auffälligkeit da, dass er einfach immer mal wieder die Patzer hat. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Irgendwann wird es eh zu einem Wechsel auf der Torwartposition kommen müssen, altersbedingt und so weiter und so fort. Aber definitiv ist ein Thema für auf keinen Fall jetzt in der Runde. Auch er hat auch trotzdem Situationen gehabt, auch im Bayern-Spiel, wo er gut gehalten hat, wo er wieder der sichere Rückhalt war. Klar, super ärgerlich. Ich gehe auch davon aus, dass das Spiel wahrscheinlich nicht anders groß ausgegangen wäre, weil die Bayern einfach zu dominant waren und da ganz andere Schwächen aufgefallen sind. Und das ist eigentlich das Thema, wenn ich hier sagen kann, machen wir gerne einen Haken an diese Torwartgeschichte, Kevin Trapp, gerne in der Nachbetrachtung saisonmäßig schauen, wie fühlt er sich, ist er noch... Er muss selbst sagen, kann er da an so Fehlern noch ein bisschen, woran liegt's? Er ist ja jemand, der das selbst sich gut reflektiert eigentlich, reflektiert und da auch sagt, okay, er hat auch gleich das ja auf seine Kappe genommen, hat gleich gesagt, Mensch, darf mir nicht passieren, darf ich mich nicht verschätzen. Ich hoffe, er kann es im Endeffekt in den nächsten Spielen abstellen. Sonst haben wir natürlich da bei den Standards einen riesen, ja, Herzschlagfinale bei jedem Standard, der da aufs Tor kommt. Das soll natürlich so nicht sein. Aber gut, sagen wir erstmal Ausnahme gegen die Bayern. Alles klar, ist passiert, Haken dran und ab dem Leverkusen-Spiel ist der wieder unser sicherer Rückhalt bei jedem Ball, der aufs Tor kommt. Aber jetzt kommen wir zu dem, was eigentlich ja hier diese Thematik, die ja auch Patricia mit angerissen hat, ist, was ist denn sonst aus diesem Bayern-Spiel an Situationen zu ziehen oder was kann man für Lehren ziehen? Ich muss sagen, du merkst, dass du sehr doch personell abhängig bist auf einigen Positionen und da vielleicht auch nicht optimal besetzt bist, auch wenn so jemand ausfällt wie ein Götze, der das Spiel etwas leiten kann, wirkt es manchmal, wenn er fehlt, und das haben wir in ganz vielen Spielen ja gesehen, auch wenn er nicht so richtig in Form war, dass wir dann da vorne eine Lücke haben, dass wir ein Problem haben, das Spiel zu machen. Genauso auf der Doppel-6 mit Heulund, der die Rolle auch zwar ordentlich macht, aber natürlich auch nicht diese Performance bringen kann, die vielleicht für diese Ansprüche, die wir haben, und da sind wir wieder beim Thema, wir sind immer noch unter den ersten drei und wollen da gerne so lang wie möglich bleiben und versuchen, oben mitzuspielen. Da muss ich sagen, hast du gesehen, dass auf der Doppel-6 die Besetzung nicht optimal war und auch in Skiri da nicht das Maß aller Dinge ist. Also ich denke, in der Nachbetrachtung. Im Moment, wir können nicht viel dran machen, weil auch das Personal ist nicht da. Wir können da jetzt nicht groß durchwechseln oder umstellen. Aber du musst dir für die Zukunft, wenn du wirklich diese Ansprüche hast, wirst du auch in der Kaderplanung sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch noch anders besetzen müssen. Und ansonsten denke ich, das, was ein bisschen schade ist, ist, dass diese Selbstverständlichkeit verloren gegangen ist. Auch super, wie ihr das schon ausgeführt habt, du warst es einfach gewohnt, hattest mit hier unserem Top-Stürmer natürlich jemanden, der aus allen Lagen getroffen hat. Das ist natürlich ärgerlich, dass Marmoush hier dann jetzt nicht mehr da ist. Jetzt müssen wir erstmal dieses Vakuum, diese Lücke oder ja, auch so ein bisschen, man hat ja das Gefühl, wir erspielen uns zwar einige Chancen, aber irgendwie klingelt es dann doch viel seltener, als wir es in der Hinrunde, also das zumindest das Gefühl hatten. Das müsste man, ich kann es ja gar nicht sagen, ob das nur gefühlstechnisch ist oder ob die Daten und Fakten das auch unterstreichen, dass du einfach mehr Chancen brauchst. Und da tun wir uns unglaublich schwer momentan, da ist das Glück nicht so da. Wenn das wieder da ist, dann muss ich sagen, dann sind alle Diskussionen weg und alle sind happy und Wahi und Batshuayi und wer auch immer, wenn die anfangen zu treffen, dann ist das hier wieder ja Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist nur momentan natürlich so, das merke ich auch, eine Unzufriedenheit auch bei mir. Ich hätte mir schon gewünscht, dass du ein bisschen mehr mitspielst einfach gegen die Bayern, dass du da verlierst. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das wäre super gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre, aber das musst du nicht gewinnen und auch keine Punkte holen. Nur die Art und Weise finde ich schon schade, dass du es wirklich nur hinbekommen hast, die ersten 5 bis 10 Minuten mitzuspielen und ansonsten, ja, ich sag mal, da hast du nicht gemerkt, dass wir da oben Platz 3 oder ich sag mal oberes Drittel dazugehören, sondern es war wirklich eher, wir haben uns schon aufgezeigt, wo ordentliche Schwächen sind. So sehe ich es.
Ich glaube, das Problem war aber auch, wenn wir es jetzt mit dem Hinspiel zum Beispiel vergleichen, da haben wir ja auch sehr viel hinten drin gestanden und sehr viel auch verteidigen müssen. Und da erinnere ich mich auch, dass wir uns da auch mit allen Mann immer wieder in die Schüsse reingeworfen haben. Was da halt einfach wesentlich besser funktioniert hat, war dieses Thema der Entlastung. Ich glaube auch, dass das so ein Stück weit mit der Plan von Topmöller jetzt auch wieder war, weswegen er ja auch durchaus mit schnellen Spielern aufgestellt hatte. Also wir hatten ja sowohl Knauf als auch Bahoya von Anfang an da mit dabei, dass da schon so ein bisschen die Hoffnung war, naja, wir stehen hinten irgendwie so ein bisschen stabil, wir wehren den Ball ab und gehen halt schnell in dieses Umschaltspiel. Aber stattdessen haben wir halt den Ball dann, wie Patricia vorhin auch gesagt hat, oder warst du es, glaube ich, Dennis, ich weiß gerade nicht mehr.
Relativ schnell
wieder verloren und mussten dann wieder in dieses Pressing gehen, wieder irgendwie versuchen zu verteidigen. Und dass wir mit der Abwehr jetzt auch gerade nicht so solide unterwegs sind, wie wir es im Hinspiel waren. Und dann kommen wir auf den Punkt von dir, Dennis, dass du sagst, wir sind an manchen Stellen nicht gut besetzt. Da merken wir halt jetzt einfach gerade schon sehr katastrophal, wie sehr uns ein Robin Koch in dieser Abwehr einfach auch fehlt. Ja. Und an diesen Faktoren haben wir uns, glaube ich, einfach in diesem Spiel aufgerieben. Und wenn wir am Ende 2-0 gegen die Bayern verloren hätten, dann hätte jeder gesagt, naja, 2-0 gegen die Bayern kannst du verlieren. Ich glaube, das war jetzt wirklich einfach so ein bisschen da den unnötigen Spirit reinbringt, ist, dass du halt einfach 4 Tore gefressen hast in dem Spiel.
Ja, und dass die auch zum Teil echt nicht so gut aussahen, ne? Also ich glaube, es ist auch immer noch, das dürfen wir auch nicht vergessen, natürlich meckern auf hohem Niveau. So, wir sind immer noch Dritter, das ist immer noch eine ultra gute Saison. Das ist eine sehr, sehr junge Mannschaft, die sich sehr, sehr schnell trotzdem gefunden hat. Man hat den Top-Stürmer verloren, das wissen wir jetzt auch, das sagen wir jede Woche. Aber es ist nun mal eben so, dass das eben nicht so einfach zu kompensieren ist. Die Neuzugänge brauchen halt nun mal ihre Zeit. Klar wurden die halt sofort Hilfe vielleicht angekündigt, aber ich glaube, bei einem Wahi hat man sich das schon denken können, wenn der mit so einer Oberschenkelblessur hier irgendwie ankommt. Und das braucht halt seine Zeit, auch weil das eben so ein funktionierendes Gebilde war mit Marmoush, mit Ekitike. Da müssen sich Spieler auch neu finden. Jeder muss irgendwie seinen Platz in dieser Mannschaft finden. Ein Usun spielt jetzt viel häufiger. Auch der muss sich irgendwie da reinfinden. Was, finde ich, immer besser klappt. Und es gibt natürlich auch positive Dinge. Also das klang jetzt schon sehr, sehr negativ, diese Bayern-Rückbetrachtung. Es ist eben halt auch eine 0-4-Niederlage, ne? Aber ich glaube, das klang jetzt viel, viel fatalistischer, als es dann im Endeffekt war. Also es waren natürlich ein paar Learnings dabei. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man es anspricht und dass man vielleicht auch Fehler anspricht, die es gab. Nur so kann man sich verbessern und ich glaube, das wird auch intern ziemlich sicher aufgearbeitet werden und da, die sind da dran, die analysieren ihre Spiele. Ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen und ich will nur nicht, dass das jetzt hier irgendwie so rüberkommt, als würden wir hier so enorm erfolgsverwöhnt sein und sagen, ach, das ist ja richtig schlimm, dass die Eintracht da bei den Bayern so untergeht und das ist ja, das kann man sich ja nicht angucken, so ist es nicht. Es war halt einfach nicht der Sahnetag, das war kein gutes Spiel, ich glaube, das kann man sagen. Die Bayern waren auch einfach gut. Ich glaube, das kann man auch neidlos anerkennen. Ja. Und ich hoffe einfach, dass die das auch so gut abhaken können, weil ich persönlich habe das eigentlich wirklich abgehakt, das Spiel. Und ich hoffe, das geht bei den Spielern auch, dass, ja, dass man das jetzt irgendwie einfach abhakt und weitermacht, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man jetzt trotzdem natürlich die Fehler aufarbeitet, ein bisschen an sich arbeitet, aber auch vielleicht positive Dinge rauszieht, das aus dem Kopf bekommt und es geht ja weiter. Also man steht immer noch auf Platz 3, man hat diesen Platz 3 zu verteidigen. Es ist jetzt auch nicht so schlecht gelaufen an dem Spieltag mit Blick auf die Konkurrenz, glaube ich. Von daher alles easy. Jetzt kommt nochmal ein Brocken mit Leverkusen und da müssen wir dann auch nochmal schauen. Aber es geht ja weiter. Also es ist ja, jetzt alles nicht so dramatisch.
Also es wird schon enger, ne? Also Freiburg ist jetzt noch 3 Punkte hinten dran, Mainz 4, Leipzig 4. Also sie kommen halt jetzt schon so ein bisschen rangeruppt. Das war ja das, was wir ja auch schon gesagt hatten, dass das jetzt einfach eben durch die beiden Spiele wahrscheinlich der Abstand jetzt deutlich kleiner wird. Also jetzt kommt
ja
die Zeit, wo wir
Stuttgart und Leipzig auch nur unentschieden gespielt. Also es könnte ja noch schlimmer aussehen. Aber das ist ja auch klar, wenn man selbst dann Punkte liegen lässt oder nicht holt, dann
aber
wird's
wir wollen
auch
ja
irgendwann
nicht
eng
auf die anderen gucken, Patricia. Wir müssen ja selbst bei uns im Idealfall schauen. Und wo ich nur ein bisschen Angst habe, ich bin da voll bei dir, ich will auch keinen Teufel an die Wand malen oder hier alles schlecht reden. Nur für mich war es, und das hat mir ein bisschen Angst gemacht, dass die Bayern waren für mich wie ein Katalysator, der gezeigt hat, einfach in einer unglaublichen Effizienz und Geschwindigkeit, die Mängel, die wir ja nicht erst seit dem Spieltag gegen die Bayern sehen. Also das ist ja, ob das Wolfsburg-Spiel, ob das auch beim Gladbach-Spiel ist, Kiel nehme ich jetzt mal raus, gut, das ist aber auch Kiel gewesen. Die haben ja sozusagen gar nicht mitgespielt sozusagen. Ist schon auf der anderen Seite, waren viele Punkte dabei, die mir einfach ein bisschen Magenschmerzen machen, wo man sagen muss, okay, wenn ein Gegner wie die Bayern, die sind halt unglaublich effizient und unglaublich, die decken dann sowas gnadenlos auf und knallen uns dann eben mit 4-0 an die Wand. Gefahr ist natürlich da, dass das Leverkusen auch in ihrer Qualität dann macht. Und da musst du einfach aufpassen, dass du eben versuchst, diese Lücken, und das ist ja die Frage, ist es möglich mit verschiedenen Positionen? Wir wollen ja auch den Jungen unbedingt Spielzeit geben. Wir wollen ja entwickeln. Wir wollen auch dort Möglichkeiten bieten. Nur die Frage ist immer, ist das dann wirklich was, was einem Spieler wie einem Heulund gut tut, dass er im Endeffekt auf der 6 oder müsste man vielleicht eher ihn dann mal im Tausch auf einer anderen Position oder lässt man dann doch jemand anderen erst beginnen und bringt ihn dann später rein? Das sind so Situationen, wo man einfach auch so ein bisschen Angst hat. Ist das wirklich der richtige Weg? Aber das werden wir können es eh nicht entscheiden. Nur das ist sowas, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesehen und wir sind auch, finde ich zumindest, nicht das erste Mal, dass wir gegen die Bayern sagen, die Doppel-6 hat mir jetzt nicht so gefallen. Wir haben nicht so richtig Zugriff im Mittelfeld bekommen.
Ja,
die Ordnung hat nicht so richtig gepasst.
Wir haben
auch
letztens immer wieder gesagt, dass uns die Doppel-6 nicht gefällt. Also da gebe ich ja schon recht. Wir haben so ein paar Sachen, wo wir immer wieder so ein bisschen unzufrieden sind. Meistens hat es dann noch irgendwie gereicht oder sagen wir mal so, es war dann am Ende nicht so gravierend. Das sind natürlich so diese Fehler, wo eine Mannschaft wie die Bayern, und da können wir gleich dann auch nochmal drüber sprechen, wie sehr uns da Leverkusen bestraft, aber so eine Mannschaft wie die Bayern hat uns halt einfach dann gezeigt, dass solche Fehler halt einfach eiskalt ausgenutzt werden und dann halt in fast jeder Situation in irgendeiner Art und Weise zu einem Gegentreffer führen.
Ja. So ist es. Und das ist einfach was. Ansonsten bin ich dabei auf der Seite von Patricia auch völlig, dass wir wollen hier nicht alles schlecht reden und es soll auch nicht Ding sein, nur man sieht an so Spielen, und das finde ich eigentlich, dann ist es ein gutes Lehrbuchbeispiel, die Bayern haben uns dann mal gezeigt, also du solltest den Gegner nicht zu viel Platz lassen, besser anlaufen, die Räume enger machen, strukturierter rausspielen. Und das ist sowas, das haben wir jetzt schon ein paar Wochen, dass das nicht so richtig hundertprozentig funktioniert. Und die haben uns halt da richtig einen dann, ich sag mal noch eingeschenkt dazu, dass wir am Ende hier schon mit einem etwas langen Gesicht sitzen. Das wäre aber auch überraschend, weil wir sind immer noch Fans und so ganz sachlich kann ich das dann auch nicht sehen. Es war schon so, dass ich gesagt habe, verflixte Axt hier 4-0 gegen die Bayern, das hätte ja jetzt nicht sein müssen. Das
in
ist aber
Moment
die Emotion ist da. Ne? Genau.
Ja,
aber
ist,
so ist es halt.
Klar bist du in der Situation immer genervt. Erstens hast du halt einfach vier Tore gefressen, zweitens gegen die Bayern, wo man ja doch irgendwie seit irgendwie man sich mit dem Thema Fußball beschäftigt, sowieso immer so einen gewissen Grundhass drauf hat. Ja. Aber die Frage ist ja wirklich, und das ist ja das, was Dennis jetzt ja auch schon mehrfach angesprochen hat, was nehmen wir denn jetzt aus dieser Mängelliste, die Dennis gerade eben aufgeführt hat, mit und was verbessert die Eintracht, damit wir am Samstag gegen Leverkusen nicht das nächste Debakel erleben? Also Koch wissen wir noch nicht, ob er wieder dabei ist, der ist jetzt seit dieser Woche wieder im Mannschaftstraining, könnte aber, glaube ich, immer noch ein bisschen knapp werden. Müssen wir nochmal abwarten, was die Pressekonferenz vor dem Spiel da vielleicht noch mit sich gibt. Tuta ist ja dann jetzt gesperrt, 5. gelbe Karte nach diesem absolut maximal unnötig und komplett nicht nachvollziehbaren Foul, was er da irgendwie, weiß ich nicht, an der Außenlinie irgendwie in der Mitte vom Spielfeld in der paar 70. Spielminute da irgendwie hingelegt hat, was ich heute nicht verstehe, was ihn da geritten hat, außer Frust. Also der fällt ja dann definitiv auch raus, aber was können wir jetzt anders machen oder was kann die Mannschaft anders machen, damit es gegen Leverkusen funktioniert, Patricia?
Ja, ich würde sagen, individuelle Fehler, soweit es geht, abstellen, weil das ist, glaube ich, das, wo du auch am ehesten dran arbeiten kannst, also dass du einfach konzentriert und von Minute 1 aber auch auf diesem Platz stehst. Das war jetzt nicht bei den Bayern das Problem, ne? Also es war jetzt nicht, dass wir die ersten 10 Minuten im Gegenteil da irgendwie verpennt hätten, aber das ist ja auch schon passiert, dass man das Gefühl hatte, die Eintracht kommt irgendwie nicht ins Spiel, dann liegt sie hinten und dann fängt sie an zu spielen. Und ich glaube, man muss da einfach schauen, so schwer es auch ist, sich auf sein eigenes Spiel zu besinnen. Die Eintracht hat ein eigenes Spiel, die Eintracht hat auch Stärken, und dass man halt aber wirklich diese irgendwie unnötige Ballverluste und sowas abstellt, weil ich glaube, das ist halt die größte Gefahr, auch bei Leverkusen. Die haben eine krasse Qualität, die haben auch ultraschnelle Spieler. Wenn du da einen Ball verlierst, dann rennst du halt auch wieder nur hinterher. Und oh ja, wenn es da das Gleiche ist, dass du sagst, ach, dann begegnen wir denen irgendwie mit Pressing und dann kriegen wir den Ball und dann verlieren wir den wieder und dann pressen wir wieder, dann ist das wieder so ein energieraubendes Spiel, wie wir es jetzt hatten. Ja, ich glaube, bei das wird ein schweres Spiel, aber du kannst das, glaube ich, in den Griff bekommen, wenn du selbst so, ja, ein sehr, nicht so ein fehleranfälliges Spiel, sage ich mal, spielst. Also sehr stringent, einfach nicht viel hier hin und her und mit der Hacke und was weiß ich. Da gibt es ja bei uns auch ein, zwei Spieler, die vielleicht auch gern mal aufs schöne Spiel achten, aber ich glaube, das brauchen wir, glaube ich, absolut nicht aktuell. Ich will das auch keinem ausprügeln. Ich gucke mir das natürlich gerne an und das kann auch ab und zu helfen. Aber ich glaube, du musst einfach schauen, dass du die Fehler minimierst. Und ich glaube, das geht am einfachsten, wenn du sehr, ja, geradlinig einfach spielst und direkt. Und ja.
Also wieder so ein bisschen zurück, wie wir die Saison eigentlich auch angefangen haben. Konzentriert in der Abwehr, lieber mal, ja, ein bisschen Tempo rausnehmen. Und dann aber auch einfach den gezielten Pass schnell und gezielt nach vorne und nicht so dieses Hektische, wie sie gerade eigentlich eher unterwegs sind.
Ja, ja, ich glaube schon im Endeffekt. Es ist halt auch, du hast natürlich selbst auch diese schnellen Spieler, dass du vielleicht, und da kommen wir vielleicht auch wieder auf die Mittelfeldbeherrschung, dass du da Spieler brauchst, die das Auge haben, die Ruhe haben, die dann diesen einen Pass spielen auf einen schnellen Spieler, der dann irgendwie nur noch quer rüberlegt und dann steht da jemand. Aber dieses ganz einfache Spiel, und das kann funktionieren, glaube ich auch. Also du wirst auch mit Tempo kommen müssen, kontern müssen. Ja, ich lege da all meine Hoffnung auch in Mario Götze tatsächlich, dass der jetzt dann auch wieder fit ist und zurück ist, weil der mir zuletzt, wie gesagt, ich glaube, das hatte ich letzte Woche schon oder vorletzte Woche schon gesagt, der hat da echt viel Anteil, glaube ich, auch vorne dran, dass da ein bisschen Ruhe drin ist, dass da aber auch intelligente Pässe gespielt werden in Schnittstellen und dass man dann in gefährliche Situationen kommt, dass man sich das nicht selbst so erarbeiten muss, weil das ist ja auch anstrengend für einen Stürmer, da irgendwie zu gucken, ich gehe jetzt ins Dribbling und dann komme ich vors Tor und dann schließe ich ab. Und natürlich haben wir die Qualitäten, aber es ist natürlich ungemein schwerer, als wenn du einfach einen tollen Pass bekommst und dann dich auf den Abschluss konzentrierst.
Dennis, was ist dein Wundermittel?
Ihr habt das super schon ausgeführt. Ich denke, Ballsicherheit, auch wenn du ihn hast, nicht sofort wieder vertändeln. Bitte auch nicht dieses horizontale Spiel durch den Strafraum. Das, da werde ich wahnsinnig, wenn dann es anfängt hier mit, ich schieb mal einmal quer durch den 16er und hoffe mal, dass kein Gegner dazwischen stürmt. Also da habe ich viel zu viel Angst vor den schnellen Leuten aus Leverkusen. Bitte nicht, sondern wirklich dann auch mal das Mittel, dann eben mal einen langen Ball nach vorne. Und ihr habt es ja schon gesagt, eigentlich hast du das Tempo ja im Kader. Da musst du aufpassen, wenn du jetzt auch so Spieler, ich würde gerne tatsächlich personell dann auch, können wir ja gleich zur Aufstellung dann auch kommen, aber auf der 6 mal mit Dahoud versuchen, denn so jemand, das ist schon jemand, der mir zu seinen Zeiten, als er zumindest bei Dortmund und sowas noch gespielt hat, schon auch eine gute Mittelfelddynamik mitgebracht hat, auch eine gute Beherrschung und auch teilweise ordentliche Pässe beziehungsweise einfache Pässe gespielt hat. Und das ist genau, wie auch Patricia schon sagt, ich denke, so ein Mittel, was du einfach verwenden solltest, einfache Pässe, dann jemanden auch wie Götze suchen, der dann auch gerne mal einen schönen Schnittstellenpass spielen kann oder auch die letzte Reihe überspielen. Das Tempo hast du, auch wir haben vorhin schon über einen Wahi gesprochen, der vielleicht dann auch mal sein Tempo ausspielen kann. Ein Usun hat mir auch wieder gut gefallen im Bayern-Spiel, obwohl sie ihm auf den Füßen gestanden haben, hat er seine Chancen herausgespielt.
War noch das, mit, fand ich irgendwie so der Beste eigentlich.
Genau,
dann.
Genau.
Der
meiner
hat auch so
Meinung nach
einen geilen
auch,
Schuss aus der zweiten Reihe, also der kann
so
auch einfach mal abziehen, die
ja,
kommen so gut.
Er versucht es halt auch einfach dann mal.
Ja, und ich glaube, es ist richtig. Also natürlich geht da nicht jeder rein, aber vielleicht prallt mal einer ab und vorne steht jemand oder du sorgst zumindest irgendwie für Gefahr und das finde ich gut. Also da wünsche ich mir eher, dass das mal jemand versucht, als dass man da irgendwie noch 5 Pässe hin und her spielt und sich dann keiner traut und dann heißt es immer, ja, man ist ja irgendwie in gefährlichen Situationen, aber so ganz ist man dann, schießt man da nicht drauf oder so. Dann habe ich das lieber, dass sich mal jemand einen Ball nimmt und ich finde, Usun macht es echt gut.
Genau. Nee, auf jeden Fall. Und das ist, ich sag mal, problematisch. Tatsächlich sehe ich auch die Innenverteidigung. Es wäre natürlich eine Katastrophe, wenn Koch jetzt nicht, der ist zwar heute wieder ins Training eingestiegen, hat da teilweise mittrainiert, so wenn ich es richtig verstanden habe, aber auch noch relativ individuell. Das ist natürlich schon bitter, wenn du dann ohne Tuta, ohne Koch, da wird es da hinten natürlich auch ein heißer Ritt.
Schwierig, ne?
Amanda müsste ja dann theoretisch spielen, damit du hinten überhaupt noch mit den Personellen...
Der hat halt überhaupt keine Spielpraxis, ja?
Ja.
Also, ja. Ne, du hast noch Theat, du hast noch Christensen, du hast noch irgendwie Collins.
Ja, da hast du eine Dreierkette.
Hast du eine Dreierkette, ja.
Dann kannst du irgendwie Knauf als so ein Schienenspieler, was er ja die Saisons zuvor auch schon gemacht hat. Und Nkunku oder was? Also ich weiß es nicht, aber weil zum Beispiel, du kannst natürlich auch einen Bahoya stellen, aber der, also ob für die Defensive sehe ich es jetzt nicht. Also
nee, da müsstest du schon eher Brown oder Nkunku. Und,
Brown? Warum bin ich nicht auf ihn gekommen?
Und Knauf, aber ja, ist halt schon auch.
Ist halt auch gegen einen Gegner wie Leverkusen. Klar, aber du hast immerhin das Tempo dann, ne?
Ja.
Du hast das Tempo für die Umschaltmomente, aber So richtig überzeugend ist es nicht. Also für mich wäre es schon irgendwie sehr wichtig, dass Koch dann da irgendwie spielen kann. Aber es ist natürlich dann auch eine Risikoabwägung, weil du natürlich ihn jetzt auch nicht in so einem Spiel dann jetzt irgendwie verheizen willst, um dann irgendwie
bringt uns auch nichts, wenn er nicht hundertprozentig fit ist. Ne?
Er bringt uns nichts in dem Spiel und es bringt uns auch nichts für die kommenden Spiele, wenn wir ihn dann da irgendwie in der Genesung wieder so ein bisschen zurückwerfen. Ja.
Ja, ist schwierig. Ich finde, das können wir jetzt natürlich seriös nicht einschätzen. Aber ich sehe es wie ihr, wenn er 100% fit ist und spielen kann, dann ist er extrem wichtig, vor allem gerade jetzt, wo dann auch noch Tuta zusätzlich ausfällt. Aber wenn es jetzt irgendwie ein Risiko wäre, dann würde ich das, glaube ich, nicht eingehen, weil das ist es am Ende nicht wert, irgendwie zu sagen, ach, gegen Leverkusen, weil es ein starker Gegner und am Ende fehlt er dir dann doch wieder die nächsten Spiele, wenn dann wieder diese englischen Wochen anstehen mit, ich weiß nicht, ich glaube Union, Ajax, Bochum, das kommt alles hintereinander und dann nochmal Ajax und ne, du hast jetzt irgendwie wieder zwei englische Wochen am Stück.
Du hast bis nach zur Länderspielpause. Bayern, Ajax, Union, Ajax, Bochum. Korrekt. Und dann ist Länderspielpause.
Und dann kommt Stuttgart. Genau. Yes. Ja, das hilft dir ja nicht. Also ich glaube, da musst du jetzt echt schon für diese, das wird wieder eine intensive Zeit, so fit wie möglich sein. Und wenn er nicht bei 100% ist, dann kann er nicht spielen. Aber ich hoffe natürlich, dass das irgendwie passt, weil natürlich, es ist wirklich personell ein bisschen eng aktuell.
Ja.
Was wir vielleicht am Anfang der Saison gar nicht gedacht hätten, als wir immer gesagt haben, ah, oh, aber wer soll denn spielen? Ich will den eigentlich nicht auf die Bank setzen und den, ja, jetzt sind wir hier. Und jetzt stellt sich es auch schon wieder fast von alleine auf.
Naja, vor ein paar Wochen, als wir über die Wintertransferperiode noch gesprochen haben, als wir noch mittendrin waren, haben wir gesagt, wir hätten noch gerne einen Innenverteidiger. Wir sehen das so ein bisschen als kritisches Thema, wenn da mal ein bis zwei ausfallen. Ja, jetzt sind wir genau an der Stelle.
Sind wir da.
Wie würdet ihr denn aufstellen, wenn Koch da ist und wie würdet ihr aufstellen, wenn Koch noch nicht spielen kann?
Auch noch zwei Aufstellungen.
Ja, man wächst mit seinen Herausforderungen, Patricia. Fang du doch mal an.
Ja, also wenn er da ist, dann stelle ich ihn natürlich auf. Ja. Und dann stelle ich auch Christensen auf und dann stelle ich Collins und Theat auf.
Also du gehst dann auf Viererkette.
Ja, also würde ich schon machen. Das kannst du ja auch wieder, wie wir es jedes Mal sagen, flexibel
gestalten, ja.
Ne, gestalten, genau. Yes. Trapp im Tor, falls das jetzt nicht irgendwie klar war, nachdem ich die Diskussion aufgemacht habe. Ich wollte sie auch nur aufgreifen, weil es eine.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja
in sozialen Medien.
Ja. Vollständigkeitshalber, genau.
Ja, ja, aber du hast ja nicht aufgemacht, ne? Du hast ja nur erwähnt, dass es diese Diskussion gibt.
Ich habe zitiert.
Genau, wenn du es nicht getan hättest, hätte ich es getan. Okay, so, also du würdest im Zweifelsfall, wenn Koch da ist, auf eine Viererkette gehen. Was würdest du tun, wenn Koch nicht spielen kann?
Dann würde ich auf eine Dreierkette gehen, mit denen, die übrig sind, also Theat, Christensen und Collins.
Wen stellst du denn da in die Mitte?
Christensen, glaube ich. Oder? Ich überlege gerade, wer. Ja, Christensen eigentlich.
Eigentlich ja, ne?
Ja.
Weil im Regelfall ist ja der in der Mitte immer derjenige, der auch so ein bisschen den Ton angibt.
Mhm.
Eigentlich hätte ich gerne, dass Theater so ein bisschen die Rolle übernimmt, aber den willst du halt dann gar nicht in die Mitte, sonst müsstest du auf der Linksaußen mit einem Rechtsfuß spielen, das willst du auch nicht unbedingt tun.
Nee, muss nicht schwerer machen, als es ist noch.
Genau.
Ja,
ja,
von daher würde ich das wahrscheinlich machen und dann einen Brown, weil der auch noch more or less auf jeden Fall für eine Defensive geeignet ist.
Ja.
Ist ja auch einen Verteidiger auch gelernt, Außenverteidiger.
Yes.
Im Endeffekt auf jeden Fall Brown.
Und Knauf, hattest du vorhin gesagt.
Knauf vielleicht, ja. Wobei ich überlege, wenn, ja, doch. Weil Brown würde ich auch halt so stellen wollen, weil natürlich könnte man es jetzt auch verargumentieren und eine Viererkette stellen, wo dann Theat und Christensen in der Mitte sind und Brown dann auf links. Gleichzeitig habe ich ihn aber auch gerne noch als offensive Waffe, weil Brown natürlich auch offensive Qualitäten hat. Und ich glaube, das kann man besser, wenn man da so ein Fünferketten-Außenverteidiger ist, als bei einer Viererkette. Ich weiß nicht, ob man ihm dann so ein bisschen dieses Offensive raubt.
Ja.
Aber wäre natürlich auch eine Option. Also du könntest ihn natürlich auch als klassischen Linksverteidiger stellen.
Bei
und dann hast du wieder die Viererkette.
Bei Viererkette ohne Tuta vermute ich aber, dass Topmöller Amanda in die Innenverteidigung stellt.
Ist auch da, ja.
Ja, aber der hat auch null Spielpraxis.
Ich bin da,
dann,
ich bin da bei dir.
Dann bist
aber
du gegen so einen Gegner wie die Bayern, wo er dann irgendwie hier Wirtz und Co. verteidigen muss.
Meinst du Leverkusen, ja, Bayern, ja.
Leverkusen, ja. Das andere Bayern.
genau.
Nee, aber da weiß ich also nicht, ob du dem dann da halt auch einen Gefallen mittust.
Ja, das Problem ist nur, wenn du natürlich Theater ein bisschen reinziehst, er hat ja seine Stärke auch außen, die noch abzugreifen und so weiter. Aber es gibt sicherlich für alles Vor- und Nachteile. Aber dann lass uns doch rechnen mit dieser Aufstellung, dass wir sagen, wir gehen davon aus, dass ein Koch spielen kann. und drücken allen mal die Daumen, dass wir sozusagen gerne auch mit einer Viererkette dann mit Koch für Tuta spielen können.
Ich würde mich auf jeden Fall deutlich wohler fühlen, wenn ein Koch spielen kann, wenn er wirklich fit ist.
Bleibt es dann auch eurer Meinung nach bei der Viererkette oder ist dann würdet ihr auf Dreier umstellen?
Ich würde mit Koch auch bei Viererkette bleiben. Also ich glaube, du brauchst einfach da hinten durchaus Stabilität gegen Leverkusen. Das wollte ich schon wieder Bayern sagen. Ich würde da jetzt auf eine Viererkette gehen.
Alles klar, bin ich dabei. Und dann tatsächlich
davor
hatten links.
Wir gesagt Larsson und Dahoud.
Mhm.
Ich glaube, ja. Die Offensive hatten wir auch schon erwähnt, die stellt sich quasi auch schon auf mit Ekitike, Götze, Usun. Dann haben wir noch einen übrig.
Brown für mich, tatsächlich. Ich würde ihn eigentlich mal wieder, was heißt mal wieder, aber ich würde ihn gerne sehen wieder und der kann dann auch zur Not zurückrennen und defensiv helfen und ich glaube, das werden wir brauchen.
Ja.
Der kann aber auch vorne diese Rolle, der ne, mit Usun auch zusammen, glaube ich, kann das gut harmonieren. Die haben ja auch schon sehr, sehr viel zusammengespielt bei Nürnberg.
Ja.
Und ich finde, wir sehen die eigentlich relativ selten zusammen. Und jetzt, wo Usun öfter spielt, spielt Brown irgendwie seltener. Und ich weiß nicht, also ich würde sie auch gern zusammen sehen. Also mein Call ist ein bisschen Brown, aber bin natürlich auch offen, falls ihr irgendwie Knauf, Bahoya.
Ich wäre tatsächlich fast für Knauf an der Stelle, weil er sehr bemüht war gegen die Bayern, ein bisschen unglücklich agiert hat.
Er ist in vielen Spielen immer sehr bemüht. Also du kannst ihm halt wirklich kaum absprechen, dass er da irgendwie mal wenig Leistung zeigt. Der ist immer vorne mit dabei. Er trifft halt schon auch manchmal noch so ein bisschen falsche Entscheidungen, aber das gehört auch immer noch dazu. Ich vergesse auch immer wieder, wie jung der Typ einfach noch ist. Aber den Willen da jetzt irgendwie was zu reißen, den kannst du ihm eigentlich in keinem Spiel absprechen, finde ich.
Ja, und wie gesagt, also klar war unglücklich gegen die Bayern, aber da waren sie alle
unglücklich.
Ja, genau. Dementsprechend, mein Call wäre tatsächlich Knauf und Brown dann zur Not auch gerne im Wechsel, wenn es nicht so klappt, auch gerne früher, weil die 15 Minuten vom letzten Mal hätten wir vielleicht auch schon der Halbzeit wechseln können. Aber dementsprechend, also die eine Frage, die ich euch noch stellen würde, ist, Ekitike ist aber für euch auf jeden Fall absolut gesetzt worden.
Nee, nicht 100% gerade bei mir. Ich finde auch, der Kerl ist ein bisschen überspielt.
Das ist es nämlich, was ich auch manchmal das Gefühl hatte, dass dem auch mal eine Pause ganz gut tun würde. Zumindest vielleicht mal eine Halbzeit.
Ja, ich war vorhin so ein bisschen am Anfang am Überlegen, ob wir in so einem klassischen Zwei-Stürmer-4-4-2-System irgendwie gehen würden und Ekitike vielleicht tatsächlich mal irgendwie so eine Pause gönnen. Da kamen halt zwei Fragen für mich dann irgendwie mit. Wer würde Ekitike ersetzen und lässt du dann Usun trotzdem spielen oder würdest du Usun dann auch wieder rausnehmen und dafür jemand anderen bringen?
Also mein Call wäre für Usun und Batshuayi mal von Anfang an spielen zu lassen.
Du wärst für Batshuayi, nicht für Wahi.
Ich finde, Batshuayi hat Ansätze ganz gut gezeigt, gerade in dem ersten Spiel, als er von Anfang an gespielt hat, waren zwar auch ein paar unglückliche Situationen, aber gerade dieses Ballfestmachen und eine Ablage nochmal, und wir haben vorhin drüber gesprochen, Usun hat wirklich einen guten Schuss aus der zweiten Reihe, ich kann mir schon vorstellen, dass da die ein oder andere Situation ist, wo einfach der Batshuayi körperlich und von seiner, ja ich sag mal, Verfassung her nochmal ein paar mehr Räume reißen kann, also das wäre jetzt mein Call. Ich bin mit allem zufrieden. Ich bin auch mit Ekitike von Anfang an. Dem wollen wir jetzt auch kein Unrecht tun. Nur es liegt nicht dran. Der wirkt einfach ein bisschen vom Kopf her nicht mehr so locker und so frei, wie ich es einfach von ihm gewohnt bin. Deshalb würde ich ihm gerne mal eine Pause gönnen. Patricia, was ist denn dein Call dazu?
Sehe ich. Ich sehe auch, dass dem vielleicht eine Pause gut tun würde. Gleichzeitig weiß ich erstens nicht, wie der das aufnimmt. Ich glaube, das ist schon ein Spieler, der dann auch jedes Spiel spielen will. Ich glaube, der sieht sich auch als jetzt der Stürmer, der Top-Stürmer, den wir haben. Und das ist er auch meiner Meinung nach. Also es ist schon der Fixpunkt der Offensive. Ja. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das so gut funktioniert, auch ihn rauszunehmen. Vielleicht später im Spiel natürlich, als ne, dass du den an der 70., 75. dann irgendwann rausnimmst und sagst, das war's für heute, Feierabend. Aber das passiert ja auch so schon ab und zu. Ich glaube aber, also ich sehe es irgendwie nicht, dass wir ohne ihn starten, ehrlich gesagt, weil er für mich so der Fixpunkt ist, aber ich verstehe die Überlegungen auch. Hm.
Ja. Ja, schwieriger Call. Ich glaube schon, dass man ihm das verkaufen könnte, auch gerade mit Blick auf die nächsten Spiele, die kommen, und über Ajax können wir vielleicht gleich nochmal kurz sprechen.
Was dagegen spricht, ihn nicht spielen zu lassen, ist eigentlich die ersten 10 Minuten gegen die Bayern, weil da war ja eigentlich auch seine Chance, war ja eher unglücklich, dass er da das Ding nicht aufs Tor gebracht hat, so direkt. Also er ist ja bemüht, ja, und gibt von vornherein Vollgas. Ne?
Ob du dann nicht auch im Zweifelsfall, also sagen wir es mal so, ist dann halt auch wieder so dieser klassische Münzwurf. Wenn du ihn wirklich draußen lässt und es geht gut und wir holen irgendwie einen Punkt oder sogar 3 Punkte, dann sagt jeder, gute Entscheidung, war eine gute, gutes Trainergefühl, whatever, dann ist alles fein. Lässt du ihn draußen und du kassierst jetzt gegen Leverkusen auch wieder 4 Dinger. Und ne, Leverkusen ist eine verdammt starke Mannschaft, vielleicht sogar auch noch, was so dieses ganze Thema angeht, ein bisschen besser als die Bayern, auch wenn es in der Tabelle gerade eben anders aussieht. Und du fängst dir da 4 Tore, dann hast du gleich wieder eine komplett andere Diskussion von diesen ganzen Menschen, die ja sowieso nach wie vor noch irgendwie auf den Moment warten, wo sie wieder anfangen können, einen Topmüller zu kritisieren. Und willst du diese Diskussion dann haben, bevor du dann auch diese 2 Wochen hast mit den entscheidenden Spielen gegen Ajax?
Ja, aber ich weiß nicht, also klar, gibt immer Leute, die da rummeckern, wenn da mal vorne aufgestellt werden. Das Bayern-Spiel war aber jetzt auch nicht die Schuld, dass, also das Spiel ging ja nicht verloren, weil im Endeffekt vorne hätte auch Batshuayi drinstehen können.
Ja, ging auch nicht verloren, einzig und allein, weil Trapp bei dem Eckball da jetzt irgendwie vorbeigefaustet hat. Hm. Trotzdem konntest du heute irgendwie sehen, dass das halbe Internet voll ist mit von wegen, wir haben ein Trapp-Problem.
Aber vielleicht muss man das trennen. Vielleicht ist das auch normal. Das ist ja, also wir kennen ja auch die emotionale Fanbase von Eintracht Frankfurt. Und,
3 Tage später, also... Die waren auch noch mal kurz im Winterschlaf dazwischen.
Ja, aber ich glaube, weil die Bild auch so ein Ding gedroppt hat, ne? Irgendwie, dass Trapps Zukunft bei der Eintracht nicht sicher ist und sowas, glaube ich. Ich glaube, die haben das auch noch mal angeheizt, dass da Leute dann draufgegangen sind und da natürlich diskutiert haben. Ich glaube, du kannst es nicht vermeiden. Das wird so oder so Diskussionen geben, wenn es in die Hose geht. Aber ja, ich glaube, davon darf man sich dann auch nicht leiten lassen.
Nee, du darfst dich davon nicht leiten lassen. Und wenn du das Gefühl hast, dass da eine Pause notwendig ist und der Spieler damit fein ist und du da nicht irgendwie Unruhe in die Mannschaft reinbringst, dann solltest du es wahrscheinlich auch tun. Ich sag nur, ich befürchte, dass dann noch irgendwie ganz andere Dinge der Diskussion dann am Ende irgendwie hochkommen. Also.
Aber das, glaube ich, ist auch, da sind wir einfach zu weit weg, auch bei Topmöller. Der muss es sehen im Training, der muss auch die Eindrücke so, glaube ich, dann mit einfließen lassen. Für uns ist das ja, ihr habt es richtig gesagt, wir sehen hier ja nicht, was ist bei Ekitike los. Ist der jetzt mega motiviert und will jetzt unbedingt? Oder ist es doch so, dass man auch ihm anmerkt, da ist eine gewisse Müdigkeit da? Dann ist es ja logisch, dass du ihn nicht nur wegen seinem Namen da spielen lässt. Ich habe jetzt gesehen, die hat noch irgendein Testspiel gehabt gegen, ach was weiß ich, irgendwas, Steinbach oder sowas. Da hat jetzt Batshuayi mal 2-mal getroffen gehabt, hatte mal gespielt.
Ja, vielleicht ist halt das ja schon ein bisschen Unterschied noch zu Leverkusen, ne? Geringfügig.
Ganz kleiner, ja, und ich glaube, wir haben sogar verloren. Ne? Ich glaube, wir haben sogar verloren. Aber gut, ist ja auch nicht dramatisch. Aber an der Stelle. Es ist einfach was, ich glaube, du musst hier auch ein bisschen aufpassen, darfst nicht zu vorsichtig dran gehen oder hier ist, sondern du hast ja gesehen, gegen die Bayern wäre einfach ein bisschen mehr Bums, ein bisschen mehr Schnelligkeit, ein bisschen mehr freier Kopf wichtig gewesen. Und da ist es vielleicht dann wirklich die Frage, wer ist hier nicht der vielleicht personell oder auf dem Papier der beste Spieler, den wir im Kader haben für die Position, sondern
wer ist gerade mental am frühesten.
Genau. an dem Tag, wer fühlt sich fit, wer hat richtig Bock, wen kannst du da auch emotional ein bisschen anzünden mit, komm hier, den Bayer Leverkusen, Eus, den reisen wir jetzt heute mal richtig ein, ja, einen Arsch auf gut Deutsch, dann ist das natürlich was, das glaube ich, kann dann schon auch am Anfang von so einem Spiel, da können wir jetzt hier die taktischsten Pläne schmieden. Am Ende liegt es, glaube ich, daran, dass die richtig Lust haben müssen, dass die im Endeffekt, ihr habt es vorhin gesagt, das wird ein anstrengendes Spiel, weil du nicht jeden Ball nicht halten kannst in deinen Reihen. Du wirst auch wahrscheinlich nicht groß den Ballbesitz wieder bei der Eintracht nur sehen. Und dementsprechend musst du einfach bereit sein, viel zu laufen, viel drauf zu gehen und dementsprechend einfach tagesformabhängig so ein bisschen.
Ja, wichtiger Punkt.
Und es kann ja auch sein, dass Leverkusen mal einen Tag erwischt, wo die jetzt nicht die effizientesten sind. Also das ist ja natürlich auch möglich. Davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Ich gehe vom Worst Case aus, dass die top auflaufen und irgendwie alles läuft, weil das halt so ist, wie man dann auch immer plant, ne? Dass die ihr Maximum abrufen. Und ich glaube, darauf musst du dich ja auch vorbereiten. Aber wir haben ja auch gesehen, ich glaube, vor 2 Wochen, 3 Wochen haben die gegen Wolfsburg auch 0-0 gespielt. So kann es halt auch laufen. Und da haben die, glaube ich, auch nicht so viel zusammenbekommen. Und es war dann, glaube ich, auch ein 0-0, was in Ordnung geht. Von daher, das kann ja auch passieren. Also vor allem, wenn du es dann schaffst, vielleicht auch einiges zu unterbinden, denen auf den Füßen zu stehen, das kannst du dir auch erspielen. Also es ist ja jetzt auch nicht, dass man sagt, wir werden da jetzt zu 100% überrannt. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es sehr, sehr schwer wird und dass es sicherlich auch Situationen geht, wo man sagt, puh, das ist jetzt schon auch ein Niveau, da muss man, das wird anstrengend. Aber ne, die Messe ist noch nicht gelesen. Also es kann, wenn du es gut machst auch, also das liegt ja auch nicht nur daran, ach, wir schaffen es nur, wenn Leverkusen einen schlechten Tag hat. Nee, wenn die Eintracht da gut steht und irgendwie der Matchplan aufgeht, dann ist das auch, also dann kann man da sicherlich an das Niveau rankommen und da auch mal Punkte einheimsen, vor allem zu Hause.
Ja, das ist definitiv
wichtiger
richtig.
Punkt, ja.
Was ist denn euer, oder wie ist denn euer Ergebnistipp, Dennis, du darfst anfangen.
So, okay, also wir tippen ja, ich tippe ja eh ungern gegen die Eintracht, das werde ich auch diesen Spieltag wieder nicht machen. Trapp wird sich da richtig motivieren, wird sagen, ich halte jetzt alles, das heißt, das Spiel geht mit 0 Toren für Leverkusen aus und wir machen vorne ein 1-0.
Okay. Patricia?
Ich sag, es wird ein torreicheres Spiel, aber ich will auch nicht auf eine Niederlage tippen, bin aber noch nicht ganz so positiv eingestimmt, deswegen sage ich, es wird so ein 2-2.
Ich bin so ein bisschen in der Richtung wie Patricia. Kevin Trapp wird super motiviert sein, der wird auch grandiose Bälle halten, aber der Gegner heißt halt trotzdem Leverkusen und es wird ein hochspektakuläres 3-3.
Okay. Ja, gut.
Vielleicht so ein bisschen irgendwie wie hier am Wochenende was war es? Barcelona gegen Atletico mit einem 4-4. Auch sowas irgendwie hinher. Der hat mal Matchball und am Ende haben wir einfach so ein 3-3.
Und das Schlimme ist, ich glaube, wir würden alle unterschreiben, dass das geil ist, dass wir das sehen wollen, einfach, dass auch da Leben drin ist und dass wir mitspielen können und Leverkusen auch mal vor eine Aufgabe stellen können. Deprimierend am letzten Spieltag war doch einfach, dass außer die 10 Minuten du am Ende gedacht hast, Mann, du bist hier eben der Lehrer, Bayern München steht vorne und erzählt uns, wie man Fußball spielen soll. Ja. Das ist halt schon bitter. Ne? Das da, glaube ich, kann nicht der Anspruch sein mittlerweile.
Es wäre aus so vielerlei Hinsicht einfach mal meiner Meinung nach wichtig. Zum einen, um halt eben Leverkusen auch mal so ein bisschen da, um Wiedergutmachung zu leisten für das Bayern-Spiel, um Leverkusen vor eine Herausforderung zu stellen. Aber, und damit kommen wir dann auf das, was dann nächste Woche Donnerstag dann passiert, sich die nötige Motivation in den Koffer zu packen, wenn man nämlich dann ja gegen Ajax Amsterdam ran darf am Donnerstag nächster Woche in dem Achtelfinale der Europa League. Ja. Genau. Wie zufrieden seid ihr denn mit dem Ajax los eigentlich?
saugeil. Also ich muss wirklich sagen, auch heute wurde ja veröffentlicht, dass wohl keine Einschränkungen für die Fans stattfinden. Das heißt, kein Stadtverbot, kein Meeting Point, sondern freies Bewegen in der Stadt am 6. plus volles Kontingent mit den 3000 Tickets, die uns zur Verfügung gestellt werden. Das ist ja mal wieder, das klingt nach Fußball auswärtsfahren, was mal Spaß machen kann wieder. Eine geniale Sache für die Fans. Ajax ja sowieso ein geiles Los, musste sagen. Amsterdam sowieso auch eine coole Stadt. Also ich glaube, das ist rundum eine geniale Sache. Die haben auch eine, ich denke, die werden auch hier gut Rambazamba machen am 13. dann dementsprechend. Also ich bin sehr zufrieden. Ich muss sagen, wird bestimmt nicht, also wenn ich es mal durch Sport nicht mehr anschaue, wird es nicht leicht. Aber es ist schon was, das hat schon wieder was für mich mit geiles Los, Euroleague, richtig Bock. Und ich glaube, du hast die Frage ins Dokument geschrieben gehabt. Sind wir jetzt angekommen in der Euroleague und ist das so? Ja, also habe ich richtig Bock drauf. Also muss ich sagen, bin ich voll angezündet. Ich hoffe, bei euch genauso.
Ja, find's auch geil. Also ist ja eigentlich echt so ein Los, was man sich wünscht, wenn man an Euroleague denkt. Und also ich glaube, es geht auch kaum besser. Das ist ein krasser Verein, viel Tradition, geile Fans, gute Stimmung. Es ist auch nicht weit weg. Also es können auch ordentlich Leute hinfahren. Also du hast ja Möglichkeiten, da hinzukommen en masse. Du kannst auch einfach ins Auto steigen. Es ist irgendwie gar keine Probleme. Wenn es dann auch wirklich noch so ist, dass es keine Einschränkungen gibt, ist ja genau das, was man sich wünscht, dass da irgendwie Leute sich frei bewegen können, hinfahren können, erwünscht sind sogar. Und dann ist es ja eigentlich genau das, was man sich von so einer Europareise wünscht. Ich werde sie leider nicht machen können, wahrscheinlich aus zeitlichen, beruflichen Gründen. Aber ich freue mich für jeden, der es macht, weil ich glaube, das wird richtig geil. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das ein geiles Spiel wird. Also man hat da auf jeden Fall Chancen, aber es ist auch gleichzeitig ein Gegner, der auch Ultraqualität hat.
Ja,
so.
Ja. Also es wird kein Spaziergang. Ist nichts, wo du irgendwie Angst haben musst, dass man im Kopf vielleicht irgendwie nicht fokussiert genug ist. Ich glaube, jeder weiß, gegen Ajax musst du auch dein Maximum irgendwie abrufen. Aber ne, wie ihr es jetzt auch beschrieben hast, ich glaube, das wird in beiden Spielen, wird das Rahmenprogramm da stimmen und vielleicht auch so ein bisschen das, was einem in dieser Liga-Phase, die ja für uns alle irgendwie neu war, wo man nicht so richtig wusste, wie man das jetzt irgendwie wahrnehmen soll. Das ist jetzt so, in meinem Kopf ist das internationaler Wettbewerb pur. Du hast einen geilen Namen, du hast ein geiles Stadion, du hast geile Fankurven auf beiden Seiten. Das wird ein richtig geiles Fußballfest einfach nur werden.
Es wird auch richtig spannend, glaube ich. Ich könnte mir vorstellen, dass es eng wird. Und ja. Es ist mal wieder ein Ex-Verein von Christensen übrigens. Der hat jetzt schon, ist auf mehrere getroffen. Also Midtjylland auf jeden Fall.
Ja, wir erinnern uns.
Ajax. Und war es noch, was hast du gerade gesagt?
Ich
dachte, du hast noch einen.
Nee,
ich glaube, waren es drei? Ich weiß es nicht mehr. Doch, ich glaube, ich habe das Gefühl, es war noch irgendeins.
Ja, ich meine auch.
Moment, gegen wen haben wir noch gespielt?
Rom,
AS Rom, ja.
Müsste Rom gewesen sein,
korrekt.
Wenn ich mich jetzt nicht vertue.
Rom, Ajax jetzt und Midtjylland.
Ja, Midtjylland war ja quasi der Erste. Das ist ja da, wo er aus der Jugend
Heimatverein.
Kam.
Heimatverein, ja.
Genau.
Ja, finde ich krass. Also der macht auch so irgendwie einfach so Ex-Verein-Tour, Heimat-Tour. Aber ist auch ganz gut. Dann hat man schon mal jemanden, der so ein bisschen vielleicht ein paar Sachen verraten kann, auch wenn es dann bei dem einen oder anderen Verein natürlich länger her ist, dass er dort gespielt hat.
Ja.
Aber es kann auf jeden Fall nicht schaden.
Bräuchten wir noch Salzburg und Leeds United, dann hätten wir sie alle durch. Ich glaube, das wird aber in dieser Runde nicht mehr passieren.
Es wird nichts mehr.
Nee, müssen wir dann nächstes Jahr. Aber wäre auch noch was. Ja, also ich freue mich auch mega über das Los. Natürlich ist es jetzt nicht der einfachste Gegner, ne? Aber du bist jetzt auch in dem Wettbewerb an einer Position angekommen, wo es dann am Ende des Tages auch egal ist. Du musst jetzt irgendwie gegen alle einfach gewinnen, damit du da am Ende des Tages das Ding hochhalten kannst. Und wie Patricia so richtig gesagt hat, es ist jetzt auch nichts, wo man komplett chancenlos ist. Da kann man doch durchaus was reißen. Also ich habe richtig Bock drauf. Werden wir nächste Woche dann aber auf jeden Fall auch nochmal etwas genauer beleuchten, dann mit Blick auf das Spiel, was ja dann nächste Woche Donnerstag dann in Amsterdam als Hinrundenspiel oder als Hinspiel stattfindet. Und da können wir dann auch wieder über Wout Weghorst sprechen.
Endlich.
Ja, da muss man auch aufpassen. Die haben, das ist mir gerade immer erst auch gefallen, die haben nämlich auch einen Dänen in der in ihrer Startelf oder in ihrer Mannschaft im Sturm, der heißt Rasmussen Christian.
Okay.
Also wir haben Rasmus Christensen und die haben Rasmussen Christian. Das klingt wie so eine schlechte Kopie, als wenn Lidl jetzt irgendwie versucht, ein Produkt rauszubringen, was bei Aldi erfolgreich war.
Das ist, wenn der irgendwo Stadionverbot hat und dann seinen Namen ändert und sich diese Brille mit Schnurrbart aufsetzt.
Ja, und dieser falschen Nase mit der Brille, ja, dran, meinst du? Ja, genau. Sowas in der Art. Ja, ist einfach eine schlechte Kopie. Und er spielt auch auf der falschen Position. Er spielt Sturm und nicht Verteidigung. Also es ist wirklich, also wenn uns einer irgendwie Rasmus Christensen mit so einer Brille irgendwie malen kann, wir würden das Bild nehmen. Ich glaube, das passt an der Stelle ganz gut. Also gucken wir uns nächste Woche an und dann werden wir uns damit mal ein bisschen mehr beschäftigen. Wird auf jeden Fall ein geiles Erlebnis und dann können wir auch mal gucken, wer vielleicht vor Ort ist und was man schon so im Vorfeld irgendwie weiß. Alright, ich glaube, in diesem Sinne haben wir so ziemlich alles, was wir für diese Woche auf dem Zettel hatten, besprochen. Oder habt ihr noch was auf dem Herzen?
Nein.
Hervorragend.
Nee.
Dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Wir wünschen euch ein wunderbares Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag. Viel Spaß, falls ihr am Wochenende auch karnevalstechnisch unterwegs seid. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder und schauen dann nach vorne auf das erste Spiel gegen Amsterdam und das Spiel gegen Union und so weiter und so fort. Ihr kennt das. Macht's gut.
Tschüss.